Ich glaube, Personal Branding ist eine Investition in sich selbst. Und das klingt jetzt ein bisschen cheesy und nach Instagram Motivational Quote. Aber die Investition in ein Selbst ist wirklich die aller wichtigste. Weil wenn alles andere crasht, also wenn deine Arbeit crasht, deine Familie crasht, wenn deine Finanzen crashen, egal was crasht, wenn du in dich selber investiert hast, dann kannst du alles überkommen, sozusagen. Wenn du aber immer alles in andere investiert hast, in andere Themen und die dann crashen, dann wird es dir extrem schwer fallen, wieder aufzustehen.
Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr in unsere sechste Podcast-Episode reinhört. Kinga unterhält sich mit Fatima zum Thema Sichtbarkeit und sozialer Aufstieg. In meinem privaten und beruflichen Umfeld haben viele, wenn nicht sogar ein Großteil der Menschen, einen teilweise unglaublich beschwerlichen sozialen Aufstieg hingelegt. Und ich habe mit dem Thema auch jeden Tag in meinem Beruf im HR zu tun. Die soziale Herkunft ist mittlerweile eines der Hauptthemen, wenn es um Gleichstellung geht und wird zum Glück mittlerweile mehr berücksichtigt als früher, aber der Weg ist ehrlich gesagt noch ziemlich weit. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass auch strukturell das Thema soziale Herkunft von Anfang an mehr mitgedacht wird. Sei es durch eine Praktikumsvergütung, die nicht nur vollfinanzierten, in Anführungsstrichen, Rich Kids die Möglichkeit gibt, einen Fuß in die Tür zu bekommen oder Kooperationen mit Schulen für Schülerpraktika, mit Schulen aus sozial schwachen Stadtteilen und so weiter. Ich habe jedenfalls einen riesigen Respekt vor denen, die es geschafft haben, sich hochzukämpfen, ohne dabei zu verbittern, so wie eben Kinga und Fatima. Ich habe mir diese Folge mit großem Respekt angehört. Danke für eure ehrlichen Worte und persönlichen Einblicke.
Wir sprechen heute in unserer sechsten Episode über sozialen Aufstieg und Sichtbarkeit. Und ich bin sehr froh, dich an meiner Seite zu haben, liebe Fatima. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, kurz zu dir. Beide kennen uns durch eine gemeinsame Freundin. Du lebst in Berlin, setzt dich leidenschaftlich für das Thema Gleichberechtigung ein. Du berätst Unternehmen im Bereich Diversity. Du bist Juristin in einem Fintech-Unternehmen. Du wurdest von Kapital unter die 40 unter 40 Watchlist gewählt. Von Business Insider bist du eine der 25 Zukunftsmacherinnen. Du bist Wertebotschafterin bei German Dream, habe ich gestern gesehen. Und in deinem Profil zeigst du dich auf einem Bild Händeschütteln mit Christian Lindner. Magst du dich unserer Community einmal mit ein paar Sätzen vorstellen? Denn mir fällt es gar nicht so leicht.
Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Das mache ich auch sehr gerne. Genau, mein Name ist Fatima. Ich bin jetzt seit ungefähr 6 Jahren Rechtsanwältin und setze mich seit ungefähr 4 Jahren für mehr Female Empowerment und Diversität ein, maßgeblich im Rechtsbereich und habe dann aber gemerkt, dass es auch ganz viele andere männerdominierte Branchen geben wird und jetzt immer noch gibt, wo wir als Frauen uns stärker aufstellen müssen. Und da helfe ich sowohl den Unternehmen als auch den einzelnen Frauen.
Ich weiß noch ganz genau, wann ich das erste Mal von dem Begriff sozialer Aufstieg gehört habe. Das war nämlich ich habe gerade noch mal nachgeguckt, vor 2 Jahren in einem Podcast mit Natalia von Netzwerkchancen. Die kennst du mit Sicherheit auch. Und ich weiß noch wie heute, wie ich plötzlich so viele Aha-Momente hatte und auch als wir beide im Sommer zusammensaßen und uns darüber unterhalten haben und die Idee hatten, dann auch direkt diesen Podcast aufzunehmen, hatten wir ja auch so viele Momente, bei denen man sich so zugehörig gefühlt hat, obwohl unsere Geschichte bei beiden ja sehr unterschiedlich ist. Und trotzdem gibt es immer wieder diese Verbindungsmomente, die man dann doch hat und über die man sich so verstanden fühlt. Wir fangen unseren Podcast immer mit einer Definition an. Und wenn man sozialer Aufstieg googelt, springt folgende Definition direkt dabei raus. Ich lese einmal vor. Sozialer Aufstieg bezeichnet den Wechsel der Zugehörigkeit einer Person zu einer sozialen Schicht, Einkommensgruppe oder Qualifikationsstufe, zu einer höher gestellten sozialen Gruppe, Schicht oder Klasse, verbunden mit höherem sozialen Status. Was bedeutet das Thema für dich persönlich denn?
Das ist witzig, dass du das nochmal ansprichst, unser Gespräch, wo wir draußen saßen und Kaffee geschlürft haben und wo wir einfach gemerkt haben, was für ein anderes Leben wir eigentlich leben als das Leben unserer Eltern. Für mich persönlich bedeutet das sehr viel. Mein Papa ist promovierter Agrarwissenschaftler, er hat in Deutschland tatsächlich promoviert und kommt aber ursprünglich aus dem Irak. Und meine Mutter hat damals im Libanon studiert und ist dann nach Deutschland gekommen. Und beide haben keinen Tag in ihren Jobs gearbeitet. Meine Mutter ist dann zu Hause geblieben für meine Brüder und mich. Und mein Papa fährt, seitdem er seine Promotion abgeschlossen hat, Taxi. Das sind schon über 30 Jahre. Und für mich bedeutet das was ganz Spezielles, weil wir teilweise auch Geld vom Staat bezogen haben und jetzt ich in einer Position bin, für die ich wirklich sehr viel natürlich auch gegeben habe, und dazu sprechen wir später auch nochmal, aber um eben in einer Position zu sein, nicht nur für mich, sondern eben auch für die zukünftigen Generationen meiner Familie, auch Wealth aufzubauen und tatsächlich auch die Möglichkeiten aufzubauen, andere Kreise zu betreten, in denen ich zum Beispiel vorher gar nicht war als Kind oder als Jugendliche.
Wir sprechen ja in unserer Bubble super häufig über Privilegien und ich persönlich merke dann immer ganz oft, dass ich anders groß geworden bin als viele Menschen um mich herum. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber wir sind in Deutschland eingewandert, als ich 2 war. Meine Eltern haben zum Beispiel zu dem Zeitpunkt kein Wort Deutsch gesprochen. Also ich habe meinen Eltern teilweise ein bisschen Deutsch sogar beigebracht und auch ganz früh dabei geholfen, verschiedene Briefe zu verfassen oder zu übersetzen. Heute sprechen sie natürlich Deutsch, aber das war damals schon krass und man hatte auch keine finanzielle Unterstützung. Wie bist du aufgewachsen?
Also das mit den Briefe übersetzen kenne ich selber nicht, aber ich kenne das natürlich von ganz, ganz vielen Freundinnen und Freunden, die schon irgendwie mit 10 oder mit 12 irgendwelche Briefe vom Finanzamt übersetzen mussten, wo man natürlich als Erwachsene schon Probleme damit hat. Ich bin aufgewachsen mit Eltern, die großen Wert auf Bildung legen, weil eben beide auch gebildet sind und dementsprechend habe ich früher auch ganz, ganz viel gelesen und mich immer reingegraben in viele Dinge, habe aber auch früh gemerkt, dass ich anders behandelt werde als andere. Ich teile mir auch ein Schicksal mit vielen anderen Kindern, die Migrationsgeschichte haben, dass man eben nach der Grundschule grundsätzlich erstmal auf die Hauptschule, auf die Realschule geschickt wird. So war das auch bei mir. Ich wurde auf die Realschule geschickt, unter anderem, weil mein Lehrer auch nicht so großer Fan davon war, dass meine Mutter ein Kopftuch trägt. Das hat er auch ab und zu mal erwähnt. Und so bin ich tatsächlich auf die Realschule gekommen nach der Grundschule. Und wenn ich nicht meine Eltern gehabt hätte und die nicht ihre Freunde gehabt hätten, die gesagt hätten, ihr könnt euch sozusagen dagegen wehren oder sie kann aufs Gymnasium, dann hätte ich wahrscheinlich nie Jura studiert und wäre nie bei den Großkanzleien in Frankfurt in den schönen Türmen gelandet, sondern hätte wahrscheinlich einen ganz anderen Lebensweg gehabt. Und für mich war das dann tatsächlich interessant zu sehen, dass ich, nachdem ich dann nach der 9. Klasse aufs Gymnasium gewechselt bin, tatsächlich immer die andere war. Ich kam von der Realschule und ich war nicht so in dieser Klassengemeinschaft drin. Die sind natürlich alle zusammengewachsen seit der 5. Klasse dann oder seit der 6. Klasse dann. Und das hat mich natürlich geprägt, so dieses Herausstechen, was ich früher mal als negativ gesehen habe und mittlerweile aber als sehr, sehr positiv sehe.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir kommt das Herausstechen eigentlich immer, sobald ich meinen Namen sage. Also so direkt, sobald ich jemanden kennenlerne. Und bei dir fängt es wahrscheinlich schon beim Optischen an.
Ja, genau. Also das sehen die Zuhörenden ja jetzt nicht. Aber wenn man als junge Frau ein Kopftuch trägt und sich dann in Kreisen bewegt, wo man normalerweise nicht so viele Frauen mit Kopftuch sieht, dann sticht man doch so sehr, sehr schnell hinaus. Da braucht man schon gar nicht den Mund aufzumachen, sondern das geht dann automatisch.
Ja, aber heute bist du Juristin von Beruf und hast ja gerade auch schon ein bisschen davon erzählt. Wusstest du als Kind schon, was du beruflich machen möchtest? Würdest du sagen, jemand hat deine Berufswahl geprägt? Kommt das ein bisschen mitten aus dem Elternhaus?
Ich sage immer, wenn ich das gefragt werde, dass es bei den Arabern nur die Option gibt, Arzt oder Anwalt zu werden. Da gibt nichts dazwischen. Und ich habe dann tatsächlich Bio-LK gehabt, weil ich dachte, ich gehe so in die Medizinrichtung und habe dann gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Und habe dann in den Hochschulinformationstagen, die es in Hessen da gab, meine Jura-Vorlesung besucht und ich habe das Gefühl, dass es ein göttliches Zeichen war, dass ich da in diesen Vorlesungssaal reingegangen bin, weil ich direkt Feuer gefangen habe und ich würde immer wieder Jura studieren, weil ich es extrem interessant finde. Es ist überhaupt nicht trocken, sagen ja mal ganz viele. Und für mich hat, glaube ich, auch ganz viel mitgespielt, dass vor dem Gesetz, zumindest theoretisch, alle gleich sind. Und das war für mich so ein Ideal, was es in meiner Realität nicht gab. Da waren nicht alle gleich und auch noch heute sind nicht alle gleich. Aber vor dem Gesetz, und das ist eben dieser ideelle Gedanke dahinter, vor dem Gesetz sind alle gleich. Alle haben die gleichen Rechte. Keiner darf diskriminiert werden. Und das trägt mich auch wirklich lange auch durch meine Arbeit, weil ich wirklich auch daran glaube, dass es auch wichtig ist, das Recht durchzusetzen. Es geht nicht nur darum, das Recht zu haben, sondern man muss auch die Möglichkeit haben, es durchzusetzen. Und auch da gibt es natürlich viele Ungleichheiten und viele Benachteiligungen, wo wir viel, viel besser werden müssen. Aber da kommt so ein bisschen der Gedanke her. Und wie gesagt, ich würde es immer wieder machen und ich finde es extrem spannend.
Ist auch interessant, weil ich hatte auch immer das Gefühl, es gibt nur Arzt oder Ärztin, Anwältin oder Lehrerin. Das kam noch dazu. Und ich glaube, meine Eltern hätten sich immer gewünscht, dass ich etwas Solides gemacht hätte, was ich meiner Meinung nach auch tue, aber dass ich Lehrerin werde. Und ich habe das aber selber nie so richtig für mich gesehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei mir auch so, ich habe in meiner Jugend und Kindheit irgendwie leidenschaftlich gerne Fernsehen geguckt. Ich habe so das Gefühl, da waren das auch immer so die greifbaren Berufe und dass mich das deswegen auch so mitgeprägt hat.
Ja, absolut. Ich glaube, das prägt einen natürlich auch sehr, was man aufsaugt aus dem Elternhaus, aber eben auch aus den Medien oder aus der Gesellschaft.
Ja, und haben deine Eltern dich bei deiner Entscheidung, Juristin zu werden, dann unterstützt?
Ja, die fanden es natürlich mega toll. Also meine Eltern, die arabischen Eltern, die sie sind, klopfen einem nicht auf die Schulter und sagen, wir sind sehr stolz auf dich, sondern die machen das dann, indem sie bei ihren Freunden angeben, wenn man nicht dabei ist und sagen, meine Tochter ist ja Anwältin in Berlin. Und sie unterstützen mich da sehr oder sie haben mich auch sehr unterstützt. Viele wissen ja, dass das Jurastudium durchaus hart ist und sie haben mich da auch immer auch mitgetragen, auch durch die Examina und durch das Referendariat. Wobei ich immer noch merke, dass meine Mutter manchmal Angst hat, dass ich vielleicht nicht den typischen Anwaltsberuf ausübe. Sie fragt mich auch ganz oft, ob ich dann nicht eine eigene Kanzlei öffnen will und ob ich dann wirklich Sachen mache, die Anwältinnen machen, weil sie, glaube ich, große Sorge davor hat, dass meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe im Studium, so ein bisschen verloren geht. Und dann sage ich immer so, Mama, ja, ich mache Arbeit für Anwältinnen, du musst dir da keine Gedanken machen. Aber für sie ist es manchmal auch schwer zu greifen, weil sie natürlich nur oft das klassische Bild gesehen hat. Ne? Also Anwältin geht ins Büro, hat ganz viele Papierakten und stempelt irgendwelche Sachen und geht dann zu Gericht. Aber diese
Trägt
neuen
dann noch
Berufsbilder.
So eine Robe.
Genau. Aber diese neuen Berufsbilder gibt es halt eben auch noch nicht so super lange. Und gerade wie du gesagt hast, auch früher, wenn man natürlich Medien konsumiert, hat man dann eben auch nicht gesehen, wie sieht das eigentlich aus, was für Berufe kann eine Anwältin eigentlich ausüben.
Ja, und diese Angst vor dem Ungewissen ist, glaube ich, auch das, was dann total prägsam ist. Das Thema sozialer Aufstieg und Bildungsaufstieg hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, seitdem wir uns dafür entschieden haben, diesen Podcast zu machen. Und was ich gelesen habe, ist, dass man festgestellt hat, dass einen viel größeren Einfluss als das Einkommen der Eltern das soziale Kapital hat. Und das fand ich total spannend. Und was meint man mit dem sozialen Kapital? Das sind beispielsweise Vorbilder, an denen sich Kinder orientieren können, Geduld, die Eltern mitbringen, Mut, den Eltern auf Selbstvertrauen, vor allem aber auch ein souveränes Auftreten, was ich auch super spannend fand. Hattest du als junges Mädchen Mentorinnen oder ein Netzwerk und wie sieht es heute damit aus?
Das hat sich tatsächlich sehr gewandelt. Ich glaube, es hat mich auch sehr geprägt und trägt auch dazu bei, dass ich meine Mission, die ich habe, quasi für Female Empowerment im Rechtsbereich insbesondere zu sorgen, das stützt mich da sehr, weil hatte ich natürlich nicht. Es gab niemanden, der so aussah wie ich. Und das, was du ansprichst, ist auch extrem wichtig, weil viele denken, dass man ja überall die gleichen Chancen hat und die gleichen Möglichkeiten. Aber das hat ja schon im Schülerpraktikum angefangen. Da musste ich mir halt Praktikum aussuchen. Und manche aus meiner Klasse haben gesagt, Papa ist Anwalt, da gehe ich halt in seine Kanzlei und mache da halt irgendwie, ich glaube, das waren 2 Wochen oder 4 Wochen, ne, stempel irgendwelche Akten ab und kann dann gehen. Ich habe tatsächlich, das waren wirklich noch andere Zeiten, bei Quelle, ich weiß nicht, ob das noch alle kennen, die zuhören.
Also ich wollte gerade sagen, klar, und ich glaube, unsere Zielgruppe ist auch ungefähr so alt wie wir, aber also, ich bin gespannt.
Auf jeden Fall habe ich bei Quelle damals mein Praktikum gemacht Und das kam nur daher, weil meine Mutter die eine Frau, die da gearbeitet hat im Reisebüro, gut kannte und gesagt hat, meine Tochter bekommt keinen Praktikumsplatz. Ich habe schon zu dem Zeitpunkt Kopftuch getragen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, sie kann bei uns ein Praktikum machen. Also da geht es ja schon los. Netzwerk bedeutet insbesondere, welche Türen stehen mir eigentlich offen? Und wer kann vielleicht die Klinke für mich drücken, weil ich eben noch nicht an die Klinke rankomme, sozusagen. Und da merkt man, dass ganz, ganz, ganz viele Türen einfach verschlossen bleiben. Und das ist für mich etwas, was mich sehr geprägt hat. Und deswegen ist es mir eben auch wichtig, und dazu sprechen wir ja bestimmt auch gleich nochmal, super sichtbar zu sein. Also ganz, ganz deutlich zu sagen, hier bin ich, das mache ich, das sind meine nächsten Pläne, hier ist der Step, den ich gerade plane, weil ich weiß, wie wichtig das ist, ein Vorbild zu haben und ein Vorbild, was man eben sehen kann. Weil ich glaube, wenn ich jemanden gehabt hätte, zu dem ich hätte aufschauen können und diese Person wäre in einer Großkanzlei gewesen, dann hätte ich gedacht, so irre, die hat das geschafft, ich kann das doch auch schaffen. Aber so hat mir das total gefehlt. Und für mich, ich musste mir halt alles selber beibringen. Es hat mich natürlich auch sehr gestärkt und hat mich auch sehr independent gemacht, dass ich einfach weiß, okay, ich komme mit jeder Situation irgendwie klar. Ich musste ja sowieso durch alles mehr oder weniger selbst durchgehen. Aber deswegen ist das für mich wirklich nicht nur eine Mission, sondern ich sehe das wirklich als Berufung, ganz, ganz deutlich zu laut zu sein auch da und zu sagen, uns gibt es und wir werden tatsächlich auch andere motivieren, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, das fehlt eben ganz, ganz vielen Kindern, besonders die aus sozialen schwachen Familien kommen, die einfach keine Berührungspunkte mit Leuten haben, die eher so in, sag ich jetzt mal, elitären Kreisen unterwegs sind.
Total. Deswegen haben wir dieses Thema ja auch zusammengebracht, ne? Sozialer Aufstieg und Sichtbarkeit.
Natürlich. Und das ist wirklich ganz interessant. Es gibt eine Studie, die ein Freund von mir tatsächlich gemacht hat. Das ist die erste Studie in Deutschland, die beschäftigt sich mit dem Nachwuchs von Juristinnen und Juristen. Mhm. Und in den allermeisten Fällen, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber in den allermeisten Fällen sind Mama oder Papa auch Juristin oder Jurist. Das unterschätzt man. Also vieles ist ja auch nicht so ein aktives Mitgeben, sondern man saugt ja ganz, ganz viel auf. Man weiß einfach, ich habe die Chance. Wenn das Examen nicht so gut wird, gut, dann übernehme ich halt die Kanzlei von Papa. Was soll denn schon passieren? Auf der anderen Seite muss ich natürlich gucken, okay, die Examen müssen passen. Ich muss mir alle Chancen offen halten. Das führt natürlich zu zusätzlichem Druck, den viele Kinder aus sozialen Schichten haben, die ohnehin vielleicht noch mit Geldproblemen zu Hause strugglen. Also ich habe zum Beispiel neben meinem Studium vom zweiten Semester an komplett durchgearbeitet. Mir hat keiner das WG-Zimmer gezahlt oder mir hat keiner mal gesagt, ist nicht schlimm, die Studiengebühren übernehme ich schon, sondern ich habe komplett durchgearbeitet und es zusätzlich zum Studium, zusätzlich zu vielen anderen Sorgen. Und ich glaube, das sind viele Dinge, die werden auch einfach unterschätzt und auch Skills, die man natürlich mit aufnimmt, die einfach gar nicht wertgeschätzt werden in unserer Gesellschaft.
Ja. Im Zeitmagazin gab es diese Woche einen super spannenden Leitartikel zum Thema sozialer Aufstieg und dort wurde eine Studie zur deutschen Wirtschaftselite aus dem Jahr 1970, also schon super lange her, zitiert, bei der man Machtpositionen in Unternehmen unter die Lupe genommen hat. Und das spielt so ein bisschen auf das ein, was du auch gerade erzählt hast. Und zwar hat man damals festgestellt, dass 83% der Vorstandsposten von Kindern aus dem Bürger- und Großbürgertum besetzt wurden. Heißt konkret, dass das Söhne natürlich von größeren Unternehmern, leitenden Angestellten und höheren Beamten, Anwälten oder Ärzten waren. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon Menschen, die dieser Klasse angehörten, gerade mal 4% der Bevölkerung waren. 2020 hat man das tatsächlich nochmal erhoben. Man hat das Ganze wiederholt und die Zahlen haben sich praktisch eigentlich nicht verändert. Es haben sich halt eher so ein bisschen die Berufe verändert, aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Grund dafür soll tatsächlich aber vor allem auch der Habitus sein, hat man festgestellt. Also diese Souveränität, über die wir gerade auch gesprochen haben, dieser souveräne Auftritt, der einem qua Herkunft mitgegeben wird und anderen halt total fehlt, was du gerade auch sagst, so dieses Selbstverständnis, ne? Also mir, was soll mir schon passieren? Ich falle ja weich, dann übernehme ich irgendwie die Kanzlei von Papa in den meisten Fällen. Ja. Und Ich für meinen Teil würde sagen, dass ich mittlerweile super gut erkennen kann, wer aus besserem Hause stammt oder nicht. Also wenn man die Menschen sieht, der ganze Habitus, die ganzen Bewegungsabläufe sind mit so einem großen Selbstverständnis geprägt. Kannst du nachempfinden, was ich meine?
Ja, 1:1. Also ich finde es total spannend, dass man das wirklich schnell erkennt. Man hat so eine Art Radar
Ja.
für wer kennt das und wer ist vielleicht neu in dieser Ebene. Und ich merke das auch ganz oft, wenn es ums Thema Privilegien geht. Ich bin auf vielen Veranstaltungen, ich spreche mit ganz vielen Leuten und aller spätestens dort merke ich, aus welcher Schicht jemand stammt.
Ja.
Menschen, die eher aus sozial stärkeren Schichten stammen, sagen sowas gerne wie: In Deutschland gibt es Chancengleichheit. Das ist für mich der Punkt, wo ich dann merke, okay, diese Person ist eben in einer Bubble aufgewachsen, da ist ja auch nichts verwerflich dran, dafür kann diese Person ja auch nichts, in der es Chancengleichheit gab, in der es die Startlinie überall an der gleichen Stelle war. Auf der anderen Seite gibt es aber viele andere, und das merkt man dann auch durchs Gespräch, die sagen, ich musste dreimal so hart arbeiten, um an dieser Stelle zu sein. Ich musste so viele Chancen, die sich mir gar nicht geöffnet haben, mir richtig, richtig hart erarbeiten. Und da merkt man schon, das ist ja auch eine gewisse Leichtigkeit, die damit mit reinkommt, mit diesem
Ja.
Verständnis zu sagen, ne, wie du gesagt hast, ich falle weich. Diese Leichtigkeit führt auch natürlich dazu, dass man weniger Mental Load hat. Weniger Mental Load bedeutet, dass ich mehr Energie habe, die ich reinstecken kann in mein Personal Growth, in meine Karriere, in meine Weiterbildung, in viele andere Dinge auch. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Deswegen glaube ich, dieser Habitus, den sieht man, zumindest wenn man selber Aufsteigerin ist. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, sondern ich finde es eigentlich auch ganz interessant, mit den Leuten dann zu sprechen und einfach so eine Brücke zu schlagen und zu sagen, wenn du sagst, es gibt Chancengleichheit in Deutschland, mach mir doch ein paar Beispiele und dann wirklich auch einzusteigen und das nicht einfach als gegeben hinzunehmen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es keine Chancengleichheit in Deutschland gibt und dass dieser Spruch, ja, man muss sich nur genug anstrengen, dann wird man schon erfolgreich. Der stimmt halt nur für bestimmte Personengruppen und für ganz viele andere ist er leider einfach falsch und unwahr.
Wenn ich an unser Elternhaus denke, dann gibt es so bestimmte Sachen, die mich persönlich total getriggert haben, immer schon. So ein Schwarz-Weiß-Denken, was meine Eltern manchmal an den Tag bringen, oder auch sowas wie Geld macht Menschen schlecht, Führungskräfte sind schlechte Menschen, also wirklich so, so Themen, die sie selber einfach ja aufgegriffen haben, die ihnen vielleicht auch geholfen haben, mit der einen oder anderen Situation besser zurechtzukommen, sich da eher in so eine Opfermentalität zu begeben. Hast du persönlich Glaubenssätze von deinen Eltern mitgenommen, die dich limitieren, oder hast du vielleicht sogar schon welche aufgebrochen?
Also Glaubenssätze hätte ich jetzt gesagt, fast nein. Also nichts, was mir jetzt zumindest so ganz bewusst ist. Ich glaube, was ich definitiv aufgesogen habe, ist eine gewisse Angst, beziehungsweise der ganz starke Wunsch nach finanzieller Sicherheit. Das war etwas, was ich schon als kleines Kind ganz, ganz, ganz stark aufgesogen habe und was mich immer noch sehr prägt. Ich habe vor 2, 3 Tagen auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht hat und dann hat sie mir so ein bisschen erzählt, wie das so ablief und ich habe dann richtig gemerkt, wie sich alles in mir zusammengezogen hat, weil ich dachte, oh Gott, nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, das zu machen. Sie war auch noch relativ jung zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich sie auch gefragt, wie sie eigentlich aufgewachsen ist. Und Mama und Papa haben eben gearbeitet und waren verbeamtet und die hatten auch alle ein Haus und so, ne? Also da habe ich schon gemerkt, so verrückt. Das hat mich zum Beispiel sehr eingeschränkt und ich glaube, würde mich auch immer noch einschränken, weil ich diesen extremen Wunsch nach finanzieller Sicherheit, obwohl
Ja.
ich die ja aktuell habe, aber nichtsdestotrotz prägt mich das immer noch. Und ich glaube, das ist was, was ganz, ganz, ganz viele Kinder haben, die eben aus sozial schwächeren Schichten kommen, weil wir oft nicht nur die Verantwortung für uns selber tragen, sondern eben auch für andere. Sei es
Ja.
für die Familie oder sei es vielleicht für Bekannte oder wie auch immer. Und das höre ich sehr oft, dass man dann sagt, ich würde ja gerne, aber irgendwie habe ich Angst, dass ich meine finanzielle Sicherheit damit aufs Spiel setze und dadurch nicht nur mich, sondern vielleicht auch andere in Gefahr bringe.
Kann ich super gut nachvollziehen. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, warum ich der nicht hauptberuflich mache, warum ich quasi nicht in die Selbstständigkeit damit springe und dass da ja so viel Potenzial drin wäre. Alleine jetzt am Montag hatte ich wieder so ein Gespräch, wo ich dann auch noch sagen musste, also ich glaube, der steht ja dafür, mutig zu sein und ich glaube, auch aus Mut entsteht Mut, aber so viel Mut habe ich tatsächlich noch nicht. Also ich bin so risikoavers aufgewachsen und jeder Rollenwechsel ist schon wirklich immer eine große Diskussion gewesen bei uns zu Hause. Und da wurde mir auch quasi immer so ein bisschen Illoyalität vorgeworfen, weil man hat mich ja so weit gebracht, man hat mich ja so weit gefördert. Und jetzt würde ich alles aufs Spiel setzen. Wenn mir eine neue Rolle angeboten wurde, beispielsweise, dann wurde das gar nicht als Chance, sondern immer eher als Risiko wahrgenommen. Und da ist man noch ganz weit entfernt von dem Trauen in eine Selbstständigkeit.
Das war bei mir. Und ich glaube, das unterschätzt man auch ganz oft, dass natürlich man dann sicher ist und sagt, nee, ich mache das, weil ich weiß, dass das eben die richtige Entscheidung für mich ist. Aber natürlich beeinflusst das einen, wenn die
Das macht
Eltern sagen,
total
mach das
viel.
nicht.
Das
Genau.
macht total viel mit einem. Also ich habe irgendwann angefangen, solche Entscheidungen mit meinen Eltern einfach nicht mehr zu besprechen und sie vor vollendete Tatsachen zu setzen, weil man sich ja sowieso, also ich zumindest nie leicht tut mit so einer Entscheidung
Ja.
und dann quasi aus einer, also ich finde, man muss sowieso bei solchen Themen sich immer überlegen, mit wem spricht man darum und aus welcher Intention kommt der Rat, der einem entgegengebracht wird. So, und wenn wenn dieser Rat mehr mit den eigenen Eltern zu tun hat als mit einem selbst, dann entscheidet man vielleicht auch einfach aus deren Angst heraus und nicht aus der eigenen Lebensrealität.
Und ich glaube, das ist halt dann auch ganz wichtig, wie du sagst, das ein bisschen zu differenzieren. Und das fällt mir manchmal auch schwer, einfach klarzumachen, dass meine Situation nicht die Situation meiner Eltern ist. Und ich glaube, man identifiziert sich natürlich auch sehr mit seiner Familie, mit seinen Eltern. Aber wenn man eben Aufsteigerin ist, besonders im sozialen Bereich, muss man sich das ganz oft wirklich bewusst machen und sagen, ich bin in einer anderen Situation, ich habe andere Möglichkeiten, ich bin privilegiert. Im Vergleich zu der Position, in der meine Eltern waren, bin ich aktuell sehr privilegiert. Natürlich nicht so privilegiert wie vielleicht andere Gruppen in unserer Gesellschaft, aber nichtsdestotrotz. Und ich glaube, dieses Privileg zu haben, das ist eben ein großer Schritt. Und daran muss man sich auch gewöhnen, ja, und sagen, oh, das habe ich jetzt, und das ist für mich auch was Positives. Und dementsprechend auch so zu handeln, das kann definitiv eine Reise sein.
Ja, sprechen wir mal über das Thema Sichtbarkeit. Du hast mit über 6000 FollowerInnen eine große Sichtbarkeit, vor allem bei LinkedIn, und sprichst regelmäßig auch auf Events und Panels. Wie hat das angefangen?
Also, das hat tatsächlich eigentlich relativ früh schon angefangen, aber ich habe dann im Berufsleben gemerkt, irgendwie werde ich anders behandelt. Anders war meistens nicht besser. Dann habe ich gedacht, warum ist das eigentlich so? Und habe dann eben auch angefangen, mich einfach zu beschäftigen und einfach auch mal zu gucken, wen könnte ich denn fragen, warum das so ist? Also mit dem könnte ich dann mal darüber sprechen und sagen, warum ist das eigentlich so, dass Frauen einfach anders behandelt werden, anders promotet werden, anders vielleicht ihre Karrierechancen anders sind. Und ich habe einfach niemanden gefunden, wo ich dachte, diese Person könnte meine Situation nachvollziehen. Diese Person könnte mir einen Rat geben, mit dem ich mich identifizieren kann. Es gab natürlich viele Frauen und viele Kolleginnen, mit denen ich hätte sprechen können, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie verstehen würden, was ich meine. Dass sie vielleicht einige Teile meiner Reise nachvollziehen können, weil wir vielleicht beide Frauen sind, aber viele andere Teile eben nicht nachvollziehen können. Und das ist schon ein ziemlich schlechtes Gefühl, wenn man merkt, keiner ist wie ich, zumindest in der Bubble, in der man gerade ist. Genau, und deswegen habe ich gedacht, dieses schlechte Gefühl, was ich hatte, das will ich eigentlich nicht, dass sich das wiederholt für andere. Weil es gibt viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sehr schwer sind, wenn man da alleine durchgeht. Dass man einfach auch klar kommuniziert bekommt, dass man einfach anders ist. Also vielleicht wissen das die Zuhörenden auch, dass man als Frau mit Kopftuch zum Beispiel sehr beschränkt ist, was das Referendariat betrifft. Man darf zum Beispiel den Staatsdienst oder den Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft nicht vertreten, wenn man dann ein religiöses Symbol trägt und das im Namen des Staates. Das heißt, diese Leistung wurde mit 0 Punkten bewertet. Und wenn man jemand ist, der sehr ehrgeizig ist, tut das natürlich weh, irgendwo 0 Punkte zu lesen, obwohl man eigentlich gar nichts gemacht hat, sondern einfach nur seine Religion ausübt, was ja in Deutschland auch nach dem Grundgesetz möglich sein sollte, aber anderes Thema. Und das war für mich so ein bisschen der Startschuss, wo ich dachte, okay, wenn es niemanden gibt, dann muss ich jetzt die Erste sein und ich muss Vorbild sein. Und wenn ich sage Vorbild, sagen mir immer ganz viele oder natürlich nicht ins Gesicht, aber sagen dann immer ganz viele, ja, wer denkst du denn, wer du bist oder wie auch immer. Ich glaube, Vorbild sein heißt nicht zu sagen, ich bin perfekt und alle anderen wissen nicht, was sie tun. Vorbild heißt einfach nur, ich habe etwas gemacht und ich kann andere dazu motivieren, das auch zu machen. Und das kann so einfach sein wie, ich kann Jura studieren und ich kann in der Großkanzlei arbeiten, wenn ich ein Kopftuch trage oder Migrationsgeschichte habe oder aus einer schwächeren sozialen Schicht komme. Vorbild sein heißt nicht, dass man 100.000% perfekt ist und keine Fehler macht. Also ich mache sehr viele Fehler und ich bin auch über jeden Fehler happy. Aber das war für mich das Wichtige. Und ich merke jetzt auch in meiner Mission, die ich verfolge, wie viele Frauen mir schreiben und auch Studentinnen und Referendarinnen und Anwältinnen und auch aus vielen anderen Bereichen, die sagen, mega cool, dass du das machst. Das erste Mal sehe ich eine muslimische Frau auf einem Panel bei Kanzlei XY, jetzt ohne Namen zu nennen. Ja. Und das ist für mich einfach super wertvoll, weil ich weiß, die können sich jetzt vorstellen, auch mal auf einem Panel zu sitzen. Ja, damit wir diese Männels endlich loswerden, wo einfach nur 5 Männer zusammensitzen, die im Zweifel alle gleich heißen und dann sich zum Thema austauschen, zu dem sie eigentlich nichts sagen können. Ja, klassisches Thema, wie können wir Frauen fördern? Und dann ist es ein Panel mit 5 Männern. So funktioniert das nicht.
Ich habe auch gelesen, dass Imposter vor allem auch bei sozialen AufsteigerInnen ein Thema ist. Hast du denn so einen Moment gehabt, bei dem du dich wirklich so als Expertin empfunden hast? Also so diesen einen Moment, wo du dachtest so, jetzt kann ich rausgehen, jetzt kann ich genug erzählen?
Ich glaube, diesen Moment gab es nie und ich glaube, den gibt es auch nie. Da warten aber viele Frauen drauf, was ein großer Fehler ist.
Das glaube ich nämlich auch.
Ja, also es wird nicht diesen brennenden Busch geben oder einen Geistesblitz, wo man sagt, so und jetzt bin ich Expertin und kann auf LinkedIn anfangen, Posts zu machen. Ich glaube, das war der ganz klassische Fall von Fake it till you make it. Also tu so, als wärst du Expertin, also ohne jetzt natürlich betrügerisch da zu sein, aber du weißt schon, was ich meine, bis du wirklich eine Expertise hast. Und für mich und jetzt zweifle ich nicht mehr daran, weil ich jetzt natürlich auf vielen Konferenzen bin und auf vielen Panels und zum Beispiel vor 3 Wochen auf dem Handelsblatt-Event war, was für mich natürlich super, super cool ist. Oder zum Beispiel vom Kapitalmagazin jetzt ausgezeichnet zu werden, was du auch erwähnt hattest am Anfang. Ja. Das sind für mich natürlich so Bestätigungen. Aber ich hatte nie diesen Moment zu sagen, so und jetzt bin ich Expertin. Was mir da sehr geholfen hat, aber sind viele Frauen in meinem Netzwerk oder auch Männer, aber überwiegend Frauen, die gesagt haben, du weißt es, du kannst es, mach das doch einfach. Ja? Und ich würde den Frauen auch empfehlen, ohne auf diesen Geistesblitz zu warten, umgebt euch lieber mit einem Netzwerk, das euch supportet und pusht, weil dann glaubt ihr schneller dran, dass ihr Expertinnen seid, als sich das vielleicht anfühlt.
Personal Branding ist für mich persönlich so eine Art Selbstermächtigung. Also andere hatten eh von mir immer ein Bild. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir gab es eigentlich immer irgendwie Vorurteile, was andere Leute dachten, wie ich irgendwie bin. Das habe ich immer wieder festgestellt und das fand ich persönlich auch manchmal super krass anstrengend, auch dagegen anzukämpfen und zu zeigen, ich bin mit. Als Kommunikationsexpertin ist für mich Branding sowieso natürlich so ein Tool, um ein Bild zu von etwas zu prägen und vor allem, um es selbst zu prägen. Wie ist das für dich?
Ich glaube, Personal Branding wird ja oft so ein bisschen mit Selbstdarstellung auch als Synonym verwendet, was ich immer ziemlich schwierig finde, weil ich finde, und stört es ja auch ganz oft bei anderen Menschen nicht, die oft männlich sind, wenn sie sich selber darstellen. Wenn es aber eine Frau macht, dann ist das so, ja okay, was denkt sie denn jetzt, was sie noch dazu beitragen kann? Und eigentlich ist doch schon alles gesagt. Ich glaube, Personal Branding ist eine Investition in sich selbst. Und das klingt jetzt ein bisschen cheesy und nach Instagram Motivational Quote. Aber die Investition in ein Selbst ist wirklich die aller wichtigste. Weil wenn alles andere crasht, also wenn deine Arbeit crasht, deine Familie crasht, wenn deine Finanzen crashen, egal was crasht, wenn du in dich selber investiert hast, dann kannst du alles überkommen sozusagen. Wenn du aber immer alles in andere investiert hast, in andere Themen, und die dann crashen, dann wird sie extrem schwer fallen, wieder aufzustehen. Und ich glaube, Personal Branding ist nämlich genau das, eine Investition in einen selbst und zu sagen, genau wie du es gerade gesagt hast, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich und wie zeige ich mich auch? Ja, und dafür sind zum Beispiel solche Netzwerke wie LinkedIn, die ich halt sehr gerne verwende, glaube ich, extrem wichtig, weil man auch eine ganz große Audience damit erreichen kann.
Für welche Themen stehst du persönlich denn und wie hast du deine Themen gefunden?
Genau, also primär stehe ich tatsächlich für das Thema Female Empowerment, besonders in männergeprägten Branchen, was ja fast alle Branchen sind, wenn man jetzt die Pflege vielleicht rausnimmt. Das heißt, da eben quasi Aufmerksamkeit zu schaffen, Sichtbarkeit zu schaffen, was ich vorhin schon angesprochen hatte, das ist das Thema. Und dann hat sich das tatsächlich ein bisschen geweitet, weil ich gemerkt habe, dass je mehr Diversitätsmerkmale in sich vereint werden in einer Person, umso stärker ist eben die Diskriminierung. Dann habe ich tatsächlich den Schritt einfach auch ein bisschen gewagt, ein bisschen weiter zu denken und einfach auch die Unternehmen in der Hinsicht und oder auch die Frauen oder ja alle, die sozusagen da Interesse haben, darüber auch zu informieren und vielleicht ein bisschen mehr Einblicke zu geben und auch Maßnahmen an die Hand zu geben. Wie können wir denn diverser werden und wie können wir insbesondere auch Frauen fördern und wie können wir Frauen fördern, die vielleicht zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben? Weil da gibt es ja auch unzählige Studien zu, die einfach zeigen, dass wenn sich zum Beispiel Frauen mit einem türkisch oder arabisch klingenden Nachnamen bewerben, sie viel, viel seltener zurückgerufen werden, als wenn es bei der gleichen Qualifikation ein eher typisch deutscher Name ist.
Du hast es ja gerade schon gesagt, in einer eher konservativen und männlich geprägten Branche, da ist es bestimmt auch nicht so gern gesehen, wenn eine Frau sichtbar ist und dazu auch noch sich für das Thema Gleichberechtigung, also für ein Thema einsetzt, für das sich tatsächlich ja fast nur Frauen einsetzen, habe ich manchmal das Gefühl, leider. Was ist deine Erfahrung? Also so, du stößt bestimmt nicht immer nur auf positive Resonanz, oder?
Nee, absolut. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Reise, die jede Person durchmacht, die eben Personal Branding betreibt, beziehungsweise auch sichtbar wird für bestimmte Themen, die vielleicht ein bisschen kontroverser sind. Aber ich habe mal was gelesen, was mich wirklich sehr durchträgt durch diese negativen Erfahrungen. Und es war ein Spruch, in dem es hieß, you can be the sweetest peach on the tree, but some people don't like peaches. Es ist einfach so. Manchmal ist es einfach so, dass es den Leuten nicht gefällt, nicht passt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und da finde ich es auch wichtig, die Perspektive mal zu wechseln und zu überlegen, mag ich denn eigentlich alles, was andere Leute machen? Und die Antwort ist ziemlich sicher nein. Wir kennen alle die Situation, dass wir entweder mit einer Person nicht viben oder dass wir irgendwas, was eine Person macht, nicht so super positiv finden. Und nichtsdestotrotz ist das ja auch in Ordnung. Ich meine, das ist ja so. Ich finde, das Wichtige ist, wie gehe ich damit um? Wenn eine Person etwas macht, was mir nicht so gefällt, dann bin ich zum Beispiel nicht so, dass ich jetzt hingehe und dann direkt sage, dass ich das alles doof finde. Manche machen das. Aber das ist für mich einfach ganz wichtig. Ich glaube, man muss sich wirklich davon lösen, weil ansonsten beschränken wir uns einfach sehr durch die Erwartungen und die Haltung eben anderer. Und da muss man einfach so ein bisschen sich lösen und sagen, es ist auch in Ordnung, wenn ihr nicht alles gut findet, was ich mache. Ich finde ja auch nicht alles gut, was ihr macht.
Ja, da kann ich auch die Brené Brown empfehlen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die das Thema Sichtbarkeit auch mit Mut in Verbindung bringt und was es halt bedeutet. Also wer sichtbar ist, macht sich angreifbar. Das ist einfach so. Ich persönlich habe aber zum Beispiel auch, also ich schreibe ja auch bei LinkedIn viel zum Thema Leadership, weil mich das Thema super interessiert und auch schon bevor ich überhaupt in der Führungsposition war und das mich dann im Grunde genommen so ein bisschen auch in diese Rolle qualifiziert hat. Und ich glaube, wenn ich nicht mich schon seit Jahren mit dem Thema Selbstführung oder auch Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hätte und das auch nicht öffentlich gezeigt hätte, dann wäre ich vielleicht auch nie für die Führungsrolle angesprochen worden. Hast du das Gefühl, dass dir deine Sichtbarkeit auch schon für deine Karriere geholfen hat?
Karriere kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Ich würde sagen, wo es mir auf jeden Fall geholfen hat, ist mein persönliches Wachstum, weil ich durch natürlich viele positive Erfahrungen da gewachsen bin, aber natürlich auch viele negative Erfahrungen gemacht habe, die mir einfach geholfen haben zu sagen oder auch wirklich zu verstehen, man kann es nicht jedem recht machen. Es ist einfach so, auch wenn wir uns das mal einreden wollen, aber das geht einfach nicht. Und das hat mir schon sehr geholfen, meine Sichtbarkeit dadurch, weil ich einfach weiß, dass es auch völlig in Ordnung ist. Ja, ich kann das machen, was für mich richtig ist und wichtig ist. Und das bedeutet aber nicht, dass es für alle anderen passen muss. Das heißt, mein Personal Growth hat dadurch auf jeden Fall profitiert.
Also ich würde auf jeden Fall auch nochmal alles verlinken, was wir an Artikeln hatten, wo wir auch nochmal bestimmte Zahlen und sowas rausbekommen haben. Da sind auch nochmal viele weitere tolle Infos zu. Aber hast du noch was, was du mitgeben möchtest?
Genau, du hast ja schon die Bücher von Brené Brown angesprochen, die ich auch super gerne lese und auch super wichtig finde. Den Tipp, den ich jetzt habe, ist ein Buch von Glennon Doyle, das heißt Untamed, ist auch schon ein bisschen älter. Und es ist ein super spannendes Buch, weil sie da über den Zwiespalt spricht, den Frauen oft in sich tragen, dass sie einerseits andere Frauen unterstützen wollen, aber dann manchmal das Gefühl haben, wenn ich sie jetzt unterstütze, nehme ich mir dann selber gegebenenfalls weg oder
Spannend.
Optionen weg. Und es gibt auch ein Zitat aus diesem Buch, und das ist wirklich mein absolutes Lieblingszitat, weil ich das so ja, kraftvoll finde, indem sie sagt, und ich lese das jetzt auch ganz kurz mal vor. Da sagt sie, I want to find inspiration in the joy and success of other women, because that makes me happier and because if we keep disliking and tearing down strong women, instead of loving them, supporting them and voting for them, we won't have any strong women left. Und das ist für mich so ein starkes Zitat, in dem sie sagt, wir müssen andere Frauen lieben, unterstützen und für sie wählen, sozusagen, in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Weil ansonsten wird sich kein Mensch mehr zur Wahl aufstellen, wird kein
Ja.
Mensch mehr da sein, keine Frau mehr da sein, die wir unterstützen können, die wir lieben können. Und eben das wieder rauszunehmen aus uns, was wir gelernt haben, im Sinne von, wir wollen oder beziehungsweise wir müssen es eher lernen, andersrum, wie sie es sagt, dass es für uns eine Inspiration ist, wenn eine Frau erfolgreich ist, wenn eine
Ja.
Frau positive Dinge erreicht. Ich meine, wie groß feiern wir Hochzeiten und Verlobungen und Babyshower, aber wie oft feiern wir zum
Ja.
Beispiel, dass jemand in eine Führungsposition gekommen ist, eine Frau? Oder wie oft feiern wir, dass jemand ihr Karriereziel erreicht hat? Ne, das sind ja auch so Dinge, die man auch feiern kann. Und dementsprechend finde ich das Zitat super, super schön und auch sehr, sehr stark.
Aber super schönes Zitat und ich finde, das zeigt auch, es gibt ja auch so diese Theorie der Bienenkönigin, dass Frauen ja immer irgendwie so beigebracht wurde, es kann nur diese eine Frau geben, da bist du ja auch schon drauf eingegangen und andere drumherum werden nicht geduldet. Deswegen super schönes Buch, das kommt direkt auf meine Liste. Ich
Sehr
habe auch
gut.
ein Buch mitgebracht von Miriam Trunk, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Und ich finde, das ist ein Buch, was zwar für Berufseinsteigerinnen ist, also es hat die Miriam für Berufseinsteigerinnen geschrieben. Es geht darum, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Und ich finde aber trotzdem, dass es auch, wenn man wie du und ich schon so in der Mitte der eigenen Karriere steht, dass es trotzdem viele gute Reminder gibt, weil sie extrem viele sehr, sehr spannende Impulse hat, spannende Frauen mit zitiert werden. Also sie hat mit der Tijane Onnerann, Lou Dellert, Franzi Kühne, Tessa Ganserer, Alisa Hastas, also ganz tolle Frauen, mit denen sie
Wow.
quasi gesprochen hat, die sie zitiert, deren Expertise sie mit einbezieht. Also ich finde, das ist echt ein tolles Buch. Da gibt es auch ein Kapitel zum Thema soziale Aufsteiger, aber auch die Arbeitsbienenfalle, was glaube ich auch aus Arbeiterfamilien ganz oft etwas ist, wo man so reingerät. Also definitiv auch ein spannendes Buch, was ich mit auf die Liste gebe.
Jetzt wird es ja auch ein bisschen regnerischer in Berlin. Da kann man sich gut einkuscheln und ein paar Bücher lesen.
Genau, perfekt. Da kann man echt ein bisschen lesen. Ja, Fatima, es hat mich sehr, sehr gefreut. Es hat super Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir haben echt viel Mehrwert mitgeben können. Ich hoffe, das empfinden unsere Zuhörerinnen auch genauso. Wir stehen bei der ja für Mut. Deswegen stellen wir immer gerne am Ende die Frage, wann warst du das letzte Mal mutig?
Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich mutig war. Ich glaube, es ist immer mutig, für etwas einzustehen, was den aktuellen Status quo ins Wackeln bringen will. Es ist immer mutig, für etwas einzustehen, was gegebenenfalls vielen nicht passt, weil es unbequem ist. Ich bin auch oft mutig, wenn ich in irgendwelchen Bereichen bin, in denen niemand sonst so aussieht wie ich. Ich glaube, Mut Denken wir oft, muss ich dafür Bungee-Jumpen oder irgendwie aus dem Flugzeug rausspringen. Aber ich finde, wir sind so oft mutig im Alltag. Und für unsere Mission, für unsere Vision einzustehen, ist, glaube ich, extrem mutig. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass ganz viele Frauen noch mutiger werden. Einerseits, um sich selber nicht im Weg zu stehen und andererseits, um eben anderen Frauen die Hand zu reichen und ihnen zu helfen, zusammen den Weg zu gehen.
Das perfekte Schlusswort, da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Und ja, ich glaube, wir vernetzen nochmal alles oder beziehungsweise verlinken nochmal alles, damit alle dich auch finden bei LinkedIn, bei Instagram und auf allen anderen Medien. Und ja, vielen lieben Dank.
Danke dir, es hat mir jetzt großen Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr aufs Feedback und vielleicht noch ein paar Geschichten zu hören von den Zuhörenden, was so ihre persönliche Aufsteigergeschichte ist.
Wenn ich das Gespräch mit Fatima reflektiere, nehme ich vor allem folgende drei Learnings mit. Gerade für uns Aufsteigerinnen ist Personal Branding wichtig, um Vorbilder zu haben und um zu sehen, auch ich kann es schaffen. Um träumen zu lernen, denn Ziele von Aufsteigerinnen sind häufig niedriger gesteckt und als Investition in uns selbst. In der nächsten Episode unseres Podcasts spreche ich mit Jana Linke über Sichtbarkeit und Storytelling. Als Wirtschaftsjournalistin ist Jana nicht nur Expertin für Storytelling, sie hat sich als Moderatorin, Podcast-Host und LinkedIn-Top-Voice mittlerweile selbst zu einer Marke entwickelt. Wenn ihr Fragen oder Feedback an uns habt, schreibt uns und folgt uns bei der.substack.com.